Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist wieder mal Volker Grasmuck.
Hallo. Guten Tag.
Ja, du warst hier schon mal, ich glaube, zumindest bei der Folge 75 und auch bei einer ganz älteren Folge, also soweit ich mich
mindestens
erinnere.
Mindestens zweimal, ich glaube aber schon dreimal.
Okay, ja, dann hast du bisher den Rekord.
Ja. Ui, ich fühle mich geehrt.
Ja, aber du bist jetzt wieder da, weil du bist eigentlich nicht da, nämlich dein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile in Brasilien.
Das ist richtig, ich bin hier nur zu Gast und genieße den wunderbaren Sonnenschein und den Frühsommer, den ihr hier habt in der Stadt, weil in Sao Paulo ist es gerade kalt. Nicht ganz so kalt wie in Südafrika, aber kalt genug.
Ja, sei froh, dass du nicht vor zwei Wochen hier warst.
Ich weiß. Ich habe schon im Netz geguckt, wie sich die Temperaturen so langsam überkreuzen.
Ja, vielleicht kannst du mal erzählen, was du genau in Brasilien machst, beziehungsweise warum du da hingegangen bist.
Hingegangen bin ich wegen der freien Kultur, die ja nun schon sprichwörtlich dort gepflegt wird, auf allen Ebenen von der Graswurzelebene, wo in den Peripherien der großen Städte Literaturbewegungen entstehen, wo von Prostituierten Mode geschaffen wird, wo Filme gemacht werden, Musik selbstverständlich ganz zentrales kulturelles Ausdrucksmittel in Brasilien, über das, was die zivilgesellschaftlichen Organisationen so machen. Über die Aktivitäten des Kulturministeriums vor allem, aber da gibt es auch noch ein paar andere, die in Bezug auf die Internetinfrastruktur beispielsweise ganz gut unterwegs sind, bis hin zur internationalen Ebene. Also ein ganz wichtiger Impuls, der mich nach Brasilien gebracht hat, war es, die Development Agenda in der WIPO vor Ort zu beobachten und zu sehen, wie der US-amerikanische Delegierte dann da aufsteht und sagt, ja, Entwicklungspolitik, dafür haben wir doch einen Ausschuss und ansonsten machen wir eine Datenbank. Und dann steht der brasilianische Abgeordnete auf und sagt, so nicht, das müssen wir anders machen. Das waren wunderbare Redegefechte, die ich da erleben durfte. Und ja, das hat mir großen Respekt verschafft für diese Kultur. Freie Software, natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, auch mit Unterstützung der Behörden. Das ist vor Ort, stellt sich das alles nochmal ein bisschen kritischer dar als aus der Ferne, aber das ja, hat mich da erstmal hingebracht und jetzt zu sehen, wie das auch in verschiedenen Gesetzgebungsverfahren, die uns gerade beschäftigen, umgesetzt wird, diskutiert wird in der Gesellschaft, das finde ich rasend spannend. Und ich hoffe natürlich auch, dass einiges zu lernen ist, dass nicht nur ich etwas dort beitragen kann mit meiner Erfahrung hier aus Deutschland und Europa, sondern dass es dort auch etwas zu lernen gibt, beispielsweise für den Enquete-Prozess zum Internet, der hier ja gerade angefangen hat und wo du ja auch beteiligt bist. Da gibt es gerade einen ganz ähnlichen Prozess um einen Grundrechtekatalog im Internet. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja die ein oder andere Idee, die dort entwickelt worden ist, hier auch in die deutsche Diskussion übersetzen.
Ja, vielleicht solltest du nochmal genau sagen, was machst du da in Brasilien? Also du.
Ich bin an der Uni, Pablo Hortelado von der Forschungsgruppe zu öffentlicher Politik für Zugang zu Information an der Universidade de São Paulo, hat mich eingeladen in ein bereits laufendes Forschungsprojekt. Da geht es um eine Untersuchung des Musik- und des Textmarktes mit ganz vielen Interviews, viel empirisches Material, was da zusammengetragen worden ist. Der Abschlussbericht wird jetzt in diesen Tagen fertig. Und darauf aufsetzen wird es im nächsten Projekt um empirische Peer-to-Peer-Forschung gehen. Im Augenblick ist Peer-to-Peer-Nutzung im Wesentlichen natürlich nicht de jure, aber de facto legal. Also es gibt keine Abmahnwellen, keine Vorschläge schon, aber keine umgesetzten Mechanismen zur Internetfilterung und Ähnliches. Allerdings hat im April die IFPI, Internationaler Phonoindustrieverband, angekündigt in Rio de Janeiro, dass sie jetzt auch in Brasilien anfangen werden, Abmahnungen zu verschicken. Insofern bewegen wir uns da auf eine ähnliche Situation zu, wie das, was wir aus Europa und Nordamerika schon länger kennen. Und ja, dann dachte ich mir, ist das doch an der Zeit, die Kulturflatrate dort mal in die Runde zu werfen. Das habe ich jetzt vor kurzem getan, oder das habe ich in der englischen Version schon länger getan. Jetzt liegt aber auch die portugiesische Übersetzung vor, und das ist schon ganz wichtig, dass das auch in der Landessprache zugänglich wird, und das hat schon einiges Aufsehen hervorgerufen. Und ja, muss man mal sehen, wie das da ankommt. Die Signale im Augenblick sind sehr positiv, und wer weiß, vielleicht gibt es ja die erste Kulturflatrate im Gesetz und vielleicht auch in der Praxis in Brasilien.
Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Brasilien hat das Image, die Free Culture Nation zu sein. Also früher mit Gilberto Gil als Kulturminister, aber auch die ganzen Amerikaner schwärmen immer nur von Brasilien. Ich war auch mal 2006 auf dem ICE Summit da von Creative Commons, und das war halt ja eine ganz andere Kultur, so ganz faszinierend. Aber warum ist, was hat Brasilien so zu so einer Free Culture Nation gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage, und ich hoffe, nach meinem Forschungsaufenthalt dort, von dem ich noch nicht genau weiß, wie lange er dauern wird, werde ich in der Lage sein, dir diese Frage zu beantworten. Im Augenblick, ja, gibt es Beobachtungen, beispielsweise bei dem Experiment, was 2D Boys, das Game-Entwicklungsstudio in San Francisco, gemacht hat mit ihrem Erfolgsgame World of Goo, die dann ja zum einjährigen Geburtstag dieses Game zum kostenlosen, legalen Pay-What-You-Like-Download angeboten haben. Und die haben dann hinterher ihre Server ausgewertet und festgestellt, dass der Großzügigkeitsindex in Brasilien ganz besonders hoch sei. Also Ungarn war auch noch ziemlich stark, aber deutlich in der Spitze lag Brasilien. Ein anderer Hinweis, den ich in Literatur gefunden habe, geht auf kollektive versus individualisierte Kulturen. Also Westeuropa, Nordamerika, da denkt jeder an sich selbst, und in eher mediterranen, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch afrikanischen, asiatischen Kulturen, die stärker kollektiv ausgerichtet sind, steht das Wohl, der Vorteil der Gruppe im Vordergrund. Sharing ist sozusagen in der Alltagskultur viel stärker verankert, aber eben auch das Bewusstsein darum, dass Leute, die einem Dinge kostenlos anbieten, ja von irgendwas ihre Miete und ihre Brötchen bezahlen müssen, und damit einhergehend dann auch die Bereitschaft dafür zu bezahlen. Ich sammle Indizien. Ein weiteres Indiz ist die Wikipedia-Gemeinde. Ein ganz interessanter Konflikt. Die brasilianische Gemeinde wollte gerne ein Chapter werden, um ein offizielles Chapter bei Wikimedia im Rahmen der Foundation zu werden, muss man aber eine Rechtsform haben. Und die Brasilianer haben gesagt, also mit der Begründung, dass nur so es möglich ist, Spenden einzusammeln, von Steuerbefreiungen und so weiter Gebrauch zu machen. Und irgendwie muss es ja eine Ökonomie darum geben. Und auf diesen internationalen Wikipedia-Treffen ist das wohl häufig ein Thema gewesen, dass Leute aus verschiedenen Ländern gesagt haben, wir können ja gar nichts machen, weil wir haben ja kein Geld. Und die Brasilianer haben dann aufgezählt, was die alles auf die Beine gestellt haben, und gesagt, wir haben auch kein Geld. Trotzdem machen wir das einfach. Und das mit der Rechtsform ist Ihnen auch suspekt. Die organisieren sich naheliegenderweise über ein Wiki. Komplett offener Prozess, offener Abstimmungsprozess auch, funktioniert. Und das war der internationalen Wikipedia-Gemeinde nicht so ganz geheuer. Und den Funktionären, die es da natürlich auch gibt. Insofern ist man es gewohnt, da anders zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Wie gesagt, das kulturalistische Element, was hier den entscheidenden Unterschied ausmacht, das habe ich noch nicht entdeckt. Ich finde es aber natürlich auch eine überaus spannende Frage und verspreche dir, Markus, wenn ich es erfahren habe, dann werde ich dich das wissen lassen und deine Hörer.
Na gut, dann stelle ich die Frage mal anders. Wieso hat die Regierung in Brasilien sehr früh auf freie Software und freie Kultur gesetzt? Was ist da der Unterschied in der Mentalität? Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Oder warum sieht man da drin auch eine strategische Chance für Brasilien, was ja ein Schwellenland ist?
Ich denke, ganz pragmatische Argumente wie überall sonst auch. Also wenn die Stadtverwaltung von München ihre gesamte Infrastruktur auf freie Software umstellt, dann sind das ja auch nicht primär ideologische Argumente, die sie da treiben, sondern es sind auch nicht primär kurzfristige Kosteneinsparargumente. Das kann freie Software ja ohnehin nicht leisten, sondern es ist eine langfristige Strategie, um eine offene Gemeinde von Softwareentwicklern in die Weiterentwicklung und in den Erhalt der Softwareinfrastruktur einzubeziehen, die Möglichkeit zu haben, auch bei Ausschreibungen auf kleine und mittelständische Firmen zuzugreifen und eben nicht auf die verschiedenen Monopole, die es in diesem Bereich gibt, oder Oligopole, angewiesen zu sein. Und der Druck aus dem Norden, also den USA, ist an vielen Stellen zu spüren in Brasilien, auch zum Beispiel im Telekommunikationsbereich. Und das wird nicht so gerne gesehen. Und ja, wie du richtig sagst, ist das eine Chance, die kleine und mittelständische Softwareindustrie in Brasilien hier viel stärker einzubinden und zu stärken, auch im internationalen Wettbewerb natürlich. Ja, ich denke, das sind die Hauptargumente dafür. Das hat allerdings nicht, das ist nicht immer von Erfolg gekrönt, das muss man auch dazu sagen. Sergio Amadeo, der sich hier zunächst mal in den Telecentros in Sao Paulo, damals hat er noch für die Stadtverwaltung von Sao Paulo gearbeitet, sehr stark engagiert hat, für freie Software natürlich auch, der dann an das bundesweite Institut für Technologie berufen worden ist als Leiter, dann das Amt hingeschmissen hat, weil er an allen Ecken und Enden, vor allen Dingen in der Bürokratie, da auf Mauern gestoßen ist. Also es ist durchaus nicht so, dass es hier eine einheitliche, durchgehende Politik pro freie Software gibt. Auch da, wo gesetzgeberisch eine Bevorteilung von freier Software versucht wurde durchzusetzen, sind die Gegenkräfte natürlich dann auch auf dem Plan und sehen hier eine Benachteiligung. Und das ist auch an einigen Stellen, musste das dann wieder zurückgenommen werden. Also wie gesagt, je näher man kommt, desto differenzierter wird das Bild, ganz klar. Dennoch denke ich, nach dem, was ich jetzt nach einem halben Jahr vor Ort selber erfahren habe, gibt es weiterhin guten Grund, Brasilien als Nation der freien Kultur und der freien Software wahrzunehmen.
Gibt es eigentlich noch das Ponte de Cultura-Projekt?
Das läuft weiterhin. Also es hat jetzt vor etwas mehr als einem Monat im Nordosten wieder ein landesweites Treffen dieser Kulturpunkte gegeben.
Also vielleicht sollte man nochmal, willst du nochmal erklären, was das ist?
Ein Projekt initiiert von der Zivilgesellschaft, aber aufgegriffen vom Kulturministerium. Kulturelle Projekte jeglicher Couleur, ob das jetzt Capoeira-Gruppen sind, Musikgruppen, Gruppen, die mit Jugendlichen arbeiten, Gruppen aus der schwulen und lesbischen Szene, Filmleute, alles Mögliche, die bereits seit 2 Jahren am Laufen waren, konnten sich bewerben und sind im Erfolgsfall ausgestattet worden mit einem Produktionsrechner, einem Server, Peripherie, also Mikrofone, Kameras, Fotokameras und so weiter. Freier Software natürlich, eine Suite, die alles beinhaltet, was man braucht, um multimedial das eigene Schaffen zu dokumentieren und im Netz zur Verfügung zu stellen. Und ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber ich vermute mal, so um die 500 davon gibt es im ganzen Land, bevorzugt in den unterentwickelten Regionen des Landes, also vor allen Dingen im Nordosten, im Amazonas. Und die sind vernetzt, die treffen sich einmal im Jahr zum Erfahrungsaustausch, die sind natürlich auch im Internet vernetzt. Und das, nach allem, was ich darüber weiß, ist das ein sehr erfolgreiches Projekt und hat die Vielfalt der kulturellen Produktion, die hier sichtbar geworden ist im Internet, deutlich erhöht.
Und das lief alles mit Fire Software und Creative Commons Lizenzen.
Genau.
Ja, ich war mal 2006 in einem der ersten Ponte de Cultura, da war das alles noch im Aufbau in so einer Favela in Rio de Janeiro. Mhm. Und das war schon recht faszinierend, wie sie da mit einfach einfachsten Mitteln quasi in Gegenden, wo man sich eigentlich freuen kann, dass da gerade Strom und Internet mal zeitweise irgendwie existiert, so Punkte aufbauen, wo Leute einfach hingehen können und Medienkompetenz erfahren können und lernen können und gleichzeitig auch dokumentieren können, was da an Kultur passiert.
Genau. Digitale Inklusion ist so der, also Einbeziehung ist so das, der politische Oberbegriff, unter dem viele Aktivitäten laufen. Aus der Zivilgesellschaft ist noch die Gruppe Meta-Recyclage zu nennen, die darauf abheben, gebrauchte oder vielmehr nicht mehr gebrauchte Rechner, die Versicherungsgesellschaften etc., große Unternehmen in regelmäßigen Abständen halt auf den Müll geben, die wiederherzurichten, aber das nicht für andere zu tun, sondern genau in Favelas, in die Peripherie zu gehen und dort, wo das Interesse besteht, in die LAN-Houses, also das ist auch eine ganz wichtige Infrastruktur für Zugang zum Internet, Internet-Cafés, Cyber-Cafés würde man das nennen, hier die Leute in die Lage zu versetzen, diese Recycling-Maßnahmen selber durchzuführen. Und das fängt damit an, dass man so einen PC einfach mal aufschraubt, dass der individualisiert wird, indem die Gehäuse besprüht werden. Dann geht es halt immer weiter in die Bauteile rein. Dann wird gemessen und gelötet und geguckt, wie man aus 3 PCs dann einen funktionsfähigen zusammenbaut. Und die Leute sind stolz wie Harry, wenn sie ihren eigenen ersten Rechner zusammengebaut haben. Auch das ist eine Bewegung, die es weiterhin gibt und die auch eng verbändelt ist mit dieser Pontus de Cultura Bewegung.
Ich musste gerade lachen bei dem Beispiel, weil unsere Nerds hier bei New Thinking auch ab und zu strahlend ankommen, wenn sie aus 3 verschiedenen Rechnern, die da zum Ausschlachten stehen, nochmal einen neuen zusammengebaut haben.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt, die bauen aus einem Rechner 3 neue zusammen.
Ja, so gut sind sie leider nicht. Ja, Ein Beispiel, was man natürlich immer erwähnen muss, wenn man über Brasilien und freie Kultur redet, ist Tecnobrega.
Ja,
oder ist er schon wieder ein
bisschen kann man, das war zumindest muss man nicht unbedingt, aber
zeitlang, also jeder Vortrag über Brasilien, jeder Dokumentarfilm über freie Kultur erzählte dann Tecnobrega als das schillerndste Beispiel.
Genau, aber Ronaldo Lemos habt ihr ja gerade hier gehabt auf der Republika und der hat das Thema im Wesentlichen, er und seine Arbeitsgruppe an der Fundação Getúlio Vargas in Rio de Janeiro hat das ja im Wesentlichen erschlossen und vor allen Dingen auch international transparenter, verständlicher gemacht, was denn da eigentlich passiert. Und das ist faszinierend, gar keine Frage.
Also vielleicht mal kurz einen Überblick geben, weil bei Ronaldo Lemos, seinem Vortrag auf der Republika, war kaum einer drin. Weil
oh, das fand ich bitte auch nachhören. Schön. Ihr habt ja alles wunderbar aufgezeichnet und im Netz zur Verfügung gestellt. Das lohnt sich. Ja, es ist eine Party, Live-Musikkultur. Es gibt Studios, in denen die Musik zunächst mal aufgenommen wird, die auf den Partys dann gespielt wird. Die wird aber auch den Straßenhändlern direkt zur Verfügung gestellt, die damit die Erlaubnis bekommen oder sozusagen gebeten werden darum, diese Musik zu vervielfältigen und auf eigene Rechnung dann auf den Straßen von Belém, also es ist eine lokale Kultur im Nordosten, im Staat Pará, der Eingang zum Amazonasgebiet, ganz schöne Stadt, also noch viel, also meistens in verschiedenen Phasen des Verfalls, aber durch diesen Verfall hindurch noch sehr deutlich sichtbar der Reichtum, den da vor allen Dingen das Gummi, der Kautschuk, der da aus dem Amazonas rausgeholt worden ist, hingebracht hat, das von Belém aus dann nach Europa verschifft worden ist. Und die Musiker und die Aparelhagens, das ist ein Wort, das sowohl Sound Systems, also die Hardware, die da, ich habe ja schon einiges erlebt auf Partys, aber also so ganze Wände voll Bassboxen, die so richtig durch und durch wummern, das habe ich so noch nicht erlebt. Das bezeichnet aber auch die Gruppen, die mit Tiefladern dann zu den verschiedenen Veranstaltungsorten fahren und diese Anlagen dort aufbauen mit hydraulischen Bühnen, mit Lasershows, mit allem, was die Veranstaltungseffekttechnik so hergibt. Die konkurrieren natürlich untereinander, wer da am besten ausgestattet ist und damit natürlich auch am meisten Publikum zieht. Und die Partys selber heißen auch Aparelhagens. Darum geht's. Da wird das Geld verdient und die aufgezeichnete Musik, die in den Straßen verkauft wird, dient quasi als Werbung, um die Leute in diese Partys zu bringen. Und die Partys kosten Eintritt, das ist eine Quelle, da wird Bier verkauft, das ist eine weitere Quelle und die Shows werden aufgezeichnet. Und dann am Ende der Veranstaltung am Ausgang verkauft. Zu einem deutlich höheren Preis als dieselbe Aufnahme zwei Tage später unter Umständen dann auf der Straße kosten würde. Aber es hat für die dabei gewesenen den Mehrwert, dass sie sich eingeschrieben haben. Also es gibt so eine Dialogkultur mit dem DJ, da werden Zettel auf die Bühne gereicht oder auch SMS geschickt an den DJ, der dann immer mal wieder die Leute aus der und der Nachbarschaft oder den und den, die und die grüßt. Das ist dann auf der Aufnahme zu hören und das ist die individualisierte Geschichte, die man dann natürlich gerne mit nach Hause nimmt und dann auch mal 10 Reals dafür bezahlt. Ein riesiger Markt, tatsächlich wohl der größte Industriezweig in Pará heute und da sind Bands hervorgegangen, die national zu den absoluten Stars zählen. Calypso wird da immer wieder genannt. Ronaldo hat ja auch darauf hingewiesen, die mittlerweile sich gar nicht mehr halten können von Major-Label-Angeboten, die aber ablehnen, die auch national touren und dann Stadien füllen, mit ihrem eigenen Flugzeug mittlerweile unterwegs sind. Ronaldo nennt das Open Business. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was er damit meint. Also sind uns da so ein bisschen am Kabbeln, aber ja, irgendwie hat er das als sein Markenzeichen eingeführt und lässt sich da auch nicht beirren. Da ist natürlich gar nichts open dran. Es gibt keine Urheberrechtsdurchsetzung. Das ist aber auch für irgendjemand anderes, der darauf insistieren wollte, in diesen Regionen nicht durchsetzbar. Es gibt halt die Straßenhändler. Dann kommt die IIPA immer mal wieder mit einem Jahresbericht, der Brasilien brandmarkt, und dann werden wieder ein paar eingesammelte CDs und DVDs vor laufenden Kameras mit Bulldozern überfahren, aber im Wesentlichen ist das da urheberrechtsfreies Territorium. Das hat aber mit Freiheit im Sinne von Freilizenzierung gar nichts zu tun. Ja, es gibt die Erlaubnis der Musiker an die Straßenhändler, dass die das vervielfältigen und verkaufen dürfen. Aber wie gesagt, als Werbemaßnahme ist das Teil eines ganz normalen Geschäftszweiges, und da gibt es durchaus auch Querbezüge zu dann eher nicht so angenehmen anderen Geschäftszweigen, also auch der Drogenhandel ist da, wie bei den Partys in den Favelas von Rio de Janeiro, was ja dann auch häufig genannt wird, also Funky Carioca, anderer Stil, aber ganz ähnliche, sowohl kulturelle wie ökonomische Strukturen, die hier entstanden sind, also ähnlich wie Technobreger im Norden. Auch da haben natürlich die Drogenbanden ihre Finger im Spiel. Was Open Business jetzt generell heißen sollte, dass da irgendwelche Einnahmen, Transaktionsabrechnungen, Jahresabrechnungen oder so vorgelegt werden, das kann es eigentlich auch nicht sein. Das müssen börsennotierte Unternehmen ohnehin tun. Und das tun die Technobreger-Veranstaltungen mit Sicherheit nicht. Insofern, ja, schwierig, was er damit meint. Aber als Kritik am heutigen Urheberrechtsregime ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, es braucht diese maximale Durchsetzung von Werkherrschaft. Das ist ja so ein Begriff, der hier im Zusammenhang mit der Kulturflatrate von der Industrie gerne verwendet wird. Die braucht es nicht, um einen Markt hervorzubringen, und auch nicht, um kulturelle Vielfalt hervorzubringen, sondern die kulturelle Vielfalt bricht sich ohnehin Bahn, die ist gar nicht zu halten. Und die Ökonomien entstehen darum. Es gibt auch einen Ehrenkodex und entsprechende nicht juristische Möglichkeiten, auf dessen Durchsetzung zu pochen. Also man zitiert sich hier natürlich auch sehr gerne, aber nennt dann den DJ, von dem man sich jetzt bedient hat. Also das sind, gerade was die Namensnennung betrifft, ganz offensichtlich Mechanismen, die naturwüchsig aus dem kulturellen Prozess und aus der Interaktion, der Bezugnahme, Zitat, Remix, all diese Dinge, die ebenso natürlich sind, aber ebenso natürlich ist es, dass Leute darauf bestehen einerseits, aber das auch selbstverständlich finden, dass andere Künstler, Autoren genannt werden, deren Werke man verwendet. Aber diese maximale Urheberrechtsdurchsetzung, die findet hier eben nicht statt und dennoch ist das möglich, wozu das Urheberrecht ja eigentlich da sein soll. Und als praktische Kritik am heutigen Urheberrechtsregime finde ich das durchaus auch faszinierend. Mehr reizt es mich jetzt allerdings, weitere ähnliche oder vielleicht noch interessantere Beispiele zu finden, welche Dinge da passieren in Brasilien.
Aber die hast du jetzt bisher noch nicht so sehr erforscht, um jetzt mal noch Alternativen zu Technoprega und Co.
Die Literaturszene im Süden von São Paulo, also im Süden der Stadt São Paulo, da habe ich mir einiges angesehen und muss sagen, das ist völlig faszinierend, weil es auf einem totalen Low-Tech-Level stattfindet. Das sind jetzt keine Favelas, also das, was man damit, was man vor Augen hat, wenn man dieses Wort hört. Aber es sind keine besonders wohlhabenden Nachbarschaften in der Peripherie des Molochs São Paulo. Und Leute kommen da jeden Montag zusammen und im Sarau do Binho zum Beispiel, wer das interessiert, der kann sich das auch ergoogeln. Eine Webseite gibt es sehr wohl, aber das, was da präsentiert wird, ist mit Papier und Bleistift produziert oder auch ganz aus dem Gedächtnis. Also viele tragen da auch ganz frei vor. Andere machen das dann halt zum ersten Mal und sind so ein bisschen schüchtern und haben noch einen Zettel dabei. Wieder andere gehen völlig souverän auf die Bühne und machen da den Showmaster, als hätten sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht. Eine rege Diskussion, also es ist eine Kneipensituation, muss man sich vorstellen. Binho macht den Showmaster, kündigt Leute an, stellt dann auch Nachfragen, liest auch mal wieder ein eigenes Werk vor, aber in der Regel drängeln sich die Leute, um auf die Bühne zu kommen. Es gibt sehr reges Feedback, also junge Talente bekommen dann auch noch was mit auf den Weg, was sie beim nächsten Mal dann vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Und es britzelt in der Luft. Diese Aufmerksamkeit ist da. Vorher ist normaler Kneipenbetrieb, es wird Bier getrunken, alle reden durcheinander. Wenn das auf der Bühne losgeht, geht die Aufmerksamkeit dahin. Und es ist, es ist sehr faszinierend, das zu sehen. Es gibt auch Leute, frage natürlich, was hat das jetzt mit einer Kulturökonomie zu tun? Ja, es gibt auch Leute, die dann auf diesen Veranstaltungen ihre selbst verlegten, zum Teil sehr liebevoll gemachten Lyrikbände, zum Teil auch Prosa, aber vor allen Dingen Lyrik wird da gelesen, Songtexte zum Teil auch. Also bei anderen daraus ist es noch stärker in Richtung Hip-Hop Action. Kann man sagen, gibt's hier auch, gibt's in den USA auch. Und trotzdem, die Atmosphäre, die ich da erlebt habe, habe ich so noch nirgends anders gesehen. Und ich nehme mal an, dass es keine Lebensgrundlage sein kann, diese Dinge dann an die Gemeinde zu verkaufen, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zubrot und es ist natürlich auch eine Form der Anerkennung der Gäste oder natürlich auch der Autoren selber aneinander, da nicht nur Aufmerksamkeit zu zollen, sondern das eine oder andere auch mit einem Geldwert zu würdigen.
Okay, und noch ein Beispiel?
Modelabel von Prostituierten in Rio de Janeiro. Das Pu, also eine ganz freche Benennung. Es gibt ein super Luxus-Kaufhaus in São Paulo, das heißt Das Lu. Das ist mittlerweile ziemlich den Bach untergegangen. Also ein Freund aus Holland ist gerade zu einer Veranstaltung da gewesen und hat sich das mal vor Ort angesehen. Das steht wohl zu großen Teilen leer, nachdem die Besitzerin wegen Steuerhinterziehung in den Knast gekommen ist. Das muss da zumindest nicht zum Geschäftserfolg beigetragen haben, aber da sind Leute also tatsächlich hin und haben Rolls-Royce und Helikopter und so in der Größenordnung geshoppt. Und ja, die Huren von Sao Paulo, von Rio, haben ihr Label dann das Pu, also von den Huren, Putas, genannt. Und das sind ganz schöne Sachen, also viel Alltagskleidung, T-Shirts, Jeans, die da designt werden, aber die machen richtig große Show mit Laufsteg und allem drum und dran. Und ja, haben angefangen tatsächlich aus Näherei in den Nachbarschaften und darum dann ein Modelabel gegründet, das natürlich auch die entsprechende Presseaufmerksamkeit bekommen hat und wohl inzwischen kommerziell ziemlich erfolgreich ist.
Gibt es da irgendwas Besonderes in Richtung Free Culture oder Kulturökonomie oder ist es einfach nur so die interessante Geschichte, die gut zur PR geeignet ist, dass halt Prostituierte aus von der Straße auf einmal ein Modelabel machen?
Das ist das, was mich vor allem fasziniert. Ich meine, wenn man in Rio an den Strand geht, gibt es Leute, die aus nichts, aus dem, was es da in Überfülle gibt, nämlich Sand, wunderbare Kunstwerke schaffen, Sandburgen, thematische Sandskulpturen, da ganz fantastische Sachen machen und Münzen dafür natürlich einsammeln. Und dieser Ausdruckswille, also jetzt nicht, wie können wir Geld verdienen, was könnte eine Geschäftsidee sein, sondern mit dem anfangen, was man ohnehin kann, was man macht und das ausbauen und damit Leute ansprechen mit kulturellem Ausdruck, das fasziniert mich an ganz vielen Stellen. Es gibt eine Art Hackerkultur, also aus nichts oder aus wenig etwas bauen, das ist als kulturelles Element durchaus verankert. Und das ja, gibt's, ist an ganz vielen Stellen zu sehen. Leute, die improvisieren und aus dem Wenigen, was ihnen zur Verfügung steht, fantastische Sachen machen. Und da würde ich das auch einordnen. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob die Designs unter Creative Commons veröffentlicht werden. Kann ich gerne nachrecherchieren, aber muss ich im Augenblick gerade passen.
Okay, kommen wir zum letzten Thema, bevor wir noch ein bisschen Sonne haben können.
Gute Idee.
Du hast am Anfang schon mal darauf hingewiesen oder angedeutet, dass es ja sowas Ähnliches wie eine Enquete-Kommission oder so ein ähnlicher Prozess auch gerade in Brasilien abläuft.
Genau. Enquete-Kommission kann man das nicht nennen. Also die organisatorische Struktur ist eine andere. Es hat angefangen mit der genau entgegengesetzten Bewegung. Also eine Reihe von Vorschlägen. Das letzte war vom Abgeordneten Azeredo, als Le Azeredo in die Geschichte eingegangen. Hat dann auch den Spitznamen eines Überwachungsgesetzes aus der Zeit der Diktatur bekommen. Das hat zu einem Aufschrei geführt und zu einem Organisationsprozess in der Zivilgesellschaft, der gehört worden ist in der Politik. Also das Gesetz ist im Wesentlichen vom Tisch. Aber CTS, das Zentrum für Technologie und Gesellschaft an der Fundação Getúlio Vargas in Rio, an der Law School, an der Rechtsabteilung dort, hat dann den Auftrag bekommen, einen Konsultationsprozess zu organisieren in zwei Stufen. In der ersten Stufe sind grundsätzliche Prinzipien vorgeschlagen worden, noch keine konkreten Formulierungen für ein Gesetz, sondern ja, es ging um Netzneutralität, um Freiheit der Meinungsäußerung, um Datenschutz, um Zugang, Recht auf Zugang, sehr abstrakte Prinzipien zunächst mal. Daraufhin konnte jeder brasilianische Bürger sich zu diesen Fragestellungen äußern. Daraus ist dann ein konkreter Gesetzesvorschlag erarbeitet worden, der in eine zweite Runde der öffentlichen Konsultation gegangen ist. Das ist inzwischen auch abgeschlossen. Da sind noch eine Fülle von weiteren Vorschlägen und Eingaben gemacht worden. Und das liegt jetzt beim Justizministerium, das diese zweite Vorschlagsrunde einarbeitet in den Gesetzestext. Und dann geht es in den brasilianischen Kongress. Und tja, da haben wir jetzt ein großes Fragezeichen, weil wir sind im Wahljahr. Präsident Lula hat seine zweite Amtszeit beendet und kann nicht wieder antreten. Heikle Phase, dann kommt noch die Weltmeisterschaft dazu. Die legt Brasilien natürlich noch mal mehr lahm, auch den politischen Prozess, als es vergleichbar Deutschland tut. Das heißt, alles, was jetzt noch in den Gesetzgebungsprozess eingebracht wird, läuft Gefahr, in der Schublade zu landen. Es gibt unter Umständen noch eine kurze Phase nach Abschluss der Wahl und Beginn der neuen Regierungsamtszeit. Da wird allerdings in einem ziemlichen Schacherprozess, also die Opposition spielt mit, wenn ihr unsere Gesetze verabschiedet, verabschieden wir oder unterstützen wir eure. Da geht es dann also nicht mehr um Substanz. Aber auf diese Weise ist das heute geltende Urheberrechtsgesetz zum Beispiel zustande gekommen. Also es ist keine theoretische Option, sondern das passiert immer wieder. Hängt ein bisschen von den vom Ausgang der Wahl natürlich ab, wie dann danach die Kräfteverhältnisse sind. Im Augenblick sieht es ganz gut aus. Dilma, die Wunschkandidatin von Lula, PT-Angehörige, PT-Kandidatin, also Arbeiterpartei, liegt im Augenblick vorn und zusammen mit der grünen Abgeordnete, die nach, also dem letzten Mal, als ich geguckt habe, hatte sie auch 10% der Stimmen. Wenn die im zweiten Wahlgang, also es ist ein zweistufiger Prozess, im ersten Prozess treten alle Kandidaten an und im zweiten dann nur die beiden, die am besten abgeschnitten haben in der ersten Runde. Wenn Mariana, das ist die Marina, Entschuldigung, die grünen Abgeordnete, dann ihr Gewicht hinter Dilma wirft, dann ja, sieht es im Augenblick eigentlich ganz gut aus. Aber da wird noch viel Wasser den Amazonas runterfließen, bis diese Wahlen entschieden sind. Da ist also noch alles möglich. Und insofern haben wir jetzt eine Reihe sehr guter Gesetzesvorhaben, eben auch das Urheberrechtsgesetz, was am Montag jetzt endlich vorgelegt worden ist vom Kulturministerium. Das hat hier die Federführung, was in einem ähnlichen, also bislang noch nicht in einer öffentlichen Konsultation, aber das Kulturministerium hat ja einen großartigen, inklusiven Prozess über mehr als 4 Jahre organisiert, bei dem alle Fachverbände natürlich einbezogen waren, aber eben auch sehr breit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft, einen, wie ich denke, ganz ausgezeichneten Gesetzentwurf vorgelegt. Also, um das mal einzuordnen, Consumers International hat ja im April einen Vergleich der Urheberrechte von 34, glaube ich, Ländern vorgelegt und Brasilien ist hier an 7. schlechtester Stelle, gelandet, also sieht schlechtester, was die Nutzungsfreiheiten, Informationsfreiheiten, Freiheiten für Bürger, für Bildung, für Bibliotheken etc. Betrifft. Und wenn dieser Gesetzentwurf Gesetz würde, dann läge Brasilien deutlich vorne. Ein weiterer, ja, wahrscheinlich aus hiesiger Sicht etwas kleinerer, was die Bedeutung betrifft, Gesetzgebungsprozess betrifft, die öffentliche Kulturförderung. Sehr komplexes, schwieriges Thema. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der hier eingebracht worden ist, ist die Auflage, dass das, was mit Steuergeldern, also von Unternehmen, aber mit im Gegenzug einer Steuerersparnis, also letztendlich ist es öffentliches Geld, was die Unternehmen hier ausgeben, produziert worden ist. Diese Werke sollen nach einer bestimmten Frist, dann geht es in der Diskussion um, wie lange ist die Frist und dann für wen, also mindestens mal für den Bildungsbereich, aber idealerweise natürlich für alle Bürger, öffentlich und frei zugänglich sein soll. Also das ist ja eine Bewegung, die wir im Wissenschaftsbereich ganz massiv sehen. Die Debatte, dass das, was mit öffentlichem Geld erstellt worden ist, auch öffentlich zugänglich sein soll, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise, haben wir hier in Europa ja auch schon seit einer Zeit. Und das könnte wiederum, wenn das Gesetz verabschiedet wird, in Brasilien jetzt in diesem Kulturförderungsgesetz verankert werden. Aber, wie gesagt, da steht im Augenblick ein großes Fragezeichen. Wenn es eine Kontinuität der Regierung gibt, wo viele auch nicht ganz böse drum wären, möglicherweise in einer Koalition mit den Grünen, dann besteht Hoffnung, dass hier natürlich auch, was diese Gesetzgebungsvorhaben betrifft, die Kontinuität gewahrt wird, dass möglicherweise die Kräfteverhältnisse im Parlament noch etwas günstiger sind. Und dann wird es an verschiedenen Stellen große Schritte vorwärts geben, was die freie Kultur in Brasilien betrifft. Und ein weiteres Gesetz, um das noch kurz abzuschließen, ist natürlich dieses Marco Civil, dieser Grundrechtekatalog fürs Internet.
Da sind wir mal gespannt. Wann gibt es Wahlen?
Im Oktober. Okay. Anfang Oktober.
Ja, dann können wir vielleicht nochmal einen Podcast machen, wenn du beim nächsten Mal wieder in Berlin bist. Und dann
gibt es
vielleicht schon Fortschritte.
Das will ich sehr hoffen.
Dann vielen Dank für diesen Überblick zu Brasilien und so ein bisschen Einführung.
Und gerne.
Viel Erfolg noch dort und ja, viel Spaß.
Vielen Dank, dass ich hier mal wieder bei dir zu Gast sein durfte, Markus. Ja,
danke. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.